Hallo und herzlich willkommen zu Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, heute mal wieder eine Frau im Podcast zu haben. Da freue ich mich immer ganz besonders. Und zwar ist das die liebe Bianca Schaff und die lebt schon seit 2009 auf Curaçao. Und darüber soll es heute so ein bisschen gehen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Bianca. Wir haben ja eine riesige Zeitverschiebung gerade, weil du sitzt gerade im Moment gar nicht auf Curaçao, richtig?
Nee, hallo Caro, nee, ich bin gerade kurz in New York. Ist ja von uns nicht so weit. Und von daher bin ich aber wieder froh, jetzt bald auf die Insel zurückzufliegen.
Das glaube ich, das glaube ich. Ich glaube, wir können auch so eine kleine Sneak Peek geben. Du hast ja sogar das Fußballspiel angeschaut, ne? Curaçao, Deutschland.
Genau so war das. Deswegen waren wir in Houston und haben jetzt noch einen Abstecher über New York gemacht. Und das war also ein wahnsinniges Erlebnis. Ich glaube, es ist immer, glaube ich, wenn man bei einem Weltmeisterschaftsspiel im Stadion ist generell. Und für mich war es natürlich besonders speziell mit als Deutsche. Und ich muss gestehen, ich saß auf der Curaçao-Seite einfach, weil es Underdog und die Insel einen so mitnimmt. Also diese ganzen, wir haben ja 55 Nationalitäten und dass einfach alle so hinter dieser Mannschaft stehen. Ich meine, das sind ja eigentlich Amateurfußballspieler und diese Musik, dieses Lied, das wir hatten, das hat uns alle so vereint. Sag ich, komm, das ist einmal im Leben wahrscheinlich, dass Deutschland auch noch gegen Curaçao dann spielt. Und dann waren wir in Houston im Stadion und gut, ich meine, das Herz hat natürlich gehofft, aber der Verstand, wir wissen beide, dass Deutschland natürlich Welten besser Klasse spielt, aber das Tor war natürlich mega.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube auch, das nochmal irgendwie vor Ort mitzuerleben ist natürlich einmalig, ne? Also,
War schon einmalig, ja. Ich
ja.
meine, natürlich haben die auch zum Schluss dann die Hosen gespielt an Tagen wie diesen. Ja, ich meine, das ist natürlich für mich, wenn man dann in einem so einem Stadion steht und eigentlich zwar gehofft hat, aber dann, das reißt einen trotzdem mit.
Ja, absolut, absolut, auf jeden Fall. Ja, dass du ein großer, also dass du ein Fußballfan bist, wissen wir ja jetzt auch, ne? Aber erzähl doch mal ganz kurz für unsere Zuhörer, wer bist du und was machst du?
Ja, wie gesagt, mein Name ist Bianca Schaff. Ich komme aus Oberbayern ursprünglich. Ich habe in München in den 90er Jahren BWL mit Schwerpunkt Tourismus studiert und war auch während des Studiums schon in Mexiko unterwegs, habe da Praktikum gemacht und habe dann auch dort ein bisschen gearbeitet. Und da wusste ich schon, oh, es zieht mich so ein bisschen in die Ferne. Nichtsdestotrotz habe ich dann erstmal in München in einer Marketingagentur gearbeitet und ich war so ein bisschen Mexiko-Fan, muss ich gestehen. Und in dieser Marketingagentur musst du dir vorstellen, das ist ja Anfang der 2000er Jahre, ja, da war Internet ja ein bisschen in den Kinderschuhen und auch Socials gab es nicht. Haben wir halt, da war ein Kunde, war die Karibikinsel Curaçao. Ich dachte, ja, ist Curaçao, ich meine, es kannte jeder schon irgendwie, vor allem wenn man Tourismus studiert hat. Und dann sagt mein Chef, du sprichst Spanisch, dafür bist du jetzt zuständig. Und so kam ich eigentlich zu der Insel Curaçao.
Ah, okay, spannend. Das bedeutet, weil du Spanisch sprichst, wurdest du sozusagen dann dort eingesetzt und dann hast du immer mehr über Curaçao erfahren. Warst du dann da auch schon mal im Urlaub zu dem Zeitpunkt oder noch gar nicht? Erstmal nur auf dem Papier sozusagen damit beschäftigt?
Ich kannte eigentlich Curaçao gar nicht und bin aber natürlich dann relativ bald mit meinem Chef auf die Insel geflogen. Und am Anfang dachte ich mir, oh Gott, so eine kleine Insel. Ich war ja Mexiko mit den weißen, langen Stränden. Damals war ja Playa del Carmen, das war ja wirklich wunderschönes Paradies. Ich mir dachte, ich weiß auch nicht, gell, wer soll da hinfliegen als Deutscher? Aber ich muss sagen, mit der Zeit, was Curaçao da einfach ausmacht, ist auch, die Leute sprechen vier Sprachen. Deshalb auch das Spanisch. Ich meine, die haben natürlich das Niederländisch, gehört ja zum Königreich der Niederlande, die Amtssprache. Aber die können wir auch wegfallen lassen. Papiamento ist dann die einheimische Sprache, aber die meisten sprechen halt eben auch Spanisch. Das ist 40 Kilometer nur nördlich von Venezuela. Also die bekommen praktisch das Fernsehen hier umsonst. Ich meine, ich bin in Bayern groß geworden. Wir haben immer österreichisches Fernsehen auch gehabt, ja. Und von daher ist die Beziehung auch viel Spanisch. Dann ist natürlich die ganze Fernsehen ist amerikanisch, also viele sprechen Englisch und das. Auch, wie soll ich sagen, Zusammenstellung auch der Bevölkerung ist auch Wahnsinn, weil die haben damals in den Anfang der 1910er Jahren eine Raffinerie gebaut. Da wurden Arbeitskräfte aus der ganzen Welt hergeholt. Und das macht schon ein bisschen so aus. Du drehst dich um, hier sprechen die Leute Spanisch, da sprechen die Leute Englisch. Das hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Spannend. Und dann bist du damals das erste Mal mit deinem Chef dann dort gelandet. Hast erst mal gedacht, um Gottes Willen, wie ging es dann weiter?
Naja, wie ging es dann weiter? Ich meine, damals in den 2000er Jahren, wie gesagt, Curaçao, ganz ehrlich, ich war da, wie gesagt, für das Tourismus zuständig. Wenn ich die Leute gefragt habe, jetzt, kennt ihr Curaçao? Ja, das ist ein blauer Likör. Ja, das war eigentlich so die Haupt, dass die Insel eigentlich gibt, war damals nicht so bekannt. Aber muss man sagen, bei wem es schon bekannt war, das war eben bei den Tauchern. Weil wir hatten einen riesen Vorteil, und zwar, ich weiß ja nicht, ob du noch den Hans Haß kennst. Das war halt eine riesige Koryphäe damals im Taucherbereich. Der hat ja Dokumentationen gemacht, und der war oft auf Curaçao. Und der hat da Curaçao einen richtigen Push gegeben. Und von daher war Curaçao in dieser Taucher-Community schon sehr bekannt. Und du musst ja sagen, ich meine, das Budget, weißt du, für so ein großes Land, für 85 Millionen Leuten, war natürlich klein. Du kannst jetzt nicht an jeden bewerben, wo die Leute es gar nicht wissen. Also haben wir gesagt, komm, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Taucher.
Okay, und dann habt ihr durch die Agentur damals, habt ihr dann versucht, Curaçao sozusagen so ein bisschen zu pushen.
Genau, richtig. Also so hauptsächlich halt Österreich, Deutschland, und Schweiz. Wir waren zwar ein bisschen auch noch, die haben dann immer gemeint, wir müssen auch noch vielleicht nach Skandinavien oder so, aber du weißt ja, wie es ist, wenn du wenig Geld hast, kannst du das nicht überall streuen. Und dann zum Schluss haben wir gesagt, komm, wir müssen das jetzt einfach, die Taucher sind einfach der Markt, der am meisten kommt. Weil zum Beispiel die Deutschen, die damals in die Karibik geflogen sind, sind wahrscheinlich, wie gesagt, Mexiko, Domrep, ne,
Ja.
war halt bekannt. Und ja, dann haben wir das so gemacht. Und ich muss dir auch sagen, wir haben natürlich auch, wenn du hier bist zuständig, du hast natürlich Möglichkeiten, Presse oder halt Veranstalter. Und die großen Veranstalter waren vielleicht zwei oder drei, die Curaçao verkauft haben, und auch nur die großen Hotels. Ich meine, damals gab es halt auch bloß fünf große Hotels. Und für mich, ich war ja dann auch schon öfters auf der Insel, du wirst auch immer wieder angesprochen, zum Beispiel von so kleineren Apartmentbesitzern, die es damals schon gab. Mensch, du kannst ja nicht auch was für uns machen, und wir sind leer, und die Veranstalter haben zu mir immer gesagt, Mensch, aber bei den großen Hotels gibt es immer Stop-Sales, da können wir nicht viel verkaufen. Und ja, den Hotels war der deutsche Markt auch egal, muss man es auch mal so sagen. Und dann haben wir gedacht, das gibt's ja nicht, wir müssen irgendwie eine Möglichkeit suchen. Naja, und dann habe ich mich zum Beispiel mal mit Werner Schwarz auf einer Messe wahrscheinlich unterhalten, und der war eigentlich relativ begeistert von Curaçao und hat gesagt, Mensch, da könnten wir was zusammen machen. Und ich meine, du kennst ja wahrscheinlich den Blackie, wenn der halt was macht und so richtig mit Herzblut dahinter steht, dann aber richtig.
Ja, dann geht's los, genau.
Dann geht's los, genau. Und dann haben wir das so richtig angepackt. Ich meine, wir haben natürlich ein bisschen Budget genommen vom Tourismus und gesagt, pass mal auf. Und sind da wirklich, kannst du dir wirklich so vorstellen, auf der Insel rumgerannt, ja, von Apartment zu Apartment, das angeguckt, passt das? Arbeiten die mit? Wollen die das? Oder Tauchschulen mussten wir natürlich, können die auch ein bisschen Deutsch? Ist das was für die Action-Sportkunden? Und dann haben wir tatsächlich einen Riesenkatalog. Damals gab es noch Kataloge, ich weiß nicht, das kennst du ja wahrscheinlich gar nicht mehr, ne?
Doch, doch.
So einen dicken Brummer haben wir aufgelegt mit echt wirklich einem breitem Portfolio, und haben das dann auf der Boot, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, da müsste ich jetzt lügen, haben wir den dann präsentiert, und es ist wie eine Rakete, voll erfolgreich, das wurde angenommen. Also der Blackie war damals auf Curaçao also ein gern gesehener Gast. Ich sag schon, ich hab zu ihm gesagt, pass mal auf, irgendwann benennen die noch eine Straße nach dir, ja? Weil wirklich, wir haben in den zwei darauffolgenden Jahren, du musst ja sagen, Actionsport hat ja mehrere Vorteile. Die waren auf der einen Seite schon innovativ, auch damals schon im so mit Buchungsmaschinen und so, ja. Und die haben natürlich diese ganzen Tauchschulenvertriebe noch dazu. Die haben dann Gruppenreisen aufgelegt. Wir hatten ja Gruppen, die nach Curaçao gereist sind. Also das war wirklich der Wahnsinn, muss ich sagen. Da hat Actionsport, ich glaube, doppelt so viel produziert wie alle anderen Reiseveranstalter. Das war schon mega. War natürlich auch für mich ein Erfolg, natürlich. Tourismus hat sich gefreut. Und war sehr schön. Hat auch richtig Spaß gemacht. Und dann sieht man auch wieder mal, im Tourismus ist es so, wenn du jemanden hast, der dahinter steht, der sagt, komm, wir pushen da mal, dann funktioniert das auch.
Das ist super spannend. Das heißt, ihr habt eigentlich so diese Schnittstelle hier gelegt zwischen wirklich diesen kleineren Apartments, diesen kleineren Hotelzimmern, nicht diese ganz großen, sondern wirklich diese kleineren und eben den deutschen Kunden oder den Action-Sport-Kunden und gesagt, guck mal, hier gibt es die Möglichkeit, Ihr müsst nicht in diese fünf großen Hotels gehen, die sofort immer ausgebucht waren, so nach dem Motto, sondern ihr könnt eben auch, hier gibt es andere Möglichkeiten und wir zeigen euch das auf, wir stellen einen Katalog bereit und wir gehen dann mit dieser Message nach draußen. Das ist natürlich schon cool und wahrscheinlich gerade zu der Zeit, ne? Wenn das eh ein beliebtes Reiseziel für Taucher war, dann war das natürlich das Nonplusultra. Das kann ich mir gut vorstellen.
Genau, weil du musst ja auch sagen, weißt du, damals war es halt nicht so, dass du einfach mal ins Internet gegangen bist und du wusstest ja gar nicht, was musst du suchen, ja, und du hast die im Zweifel nicht gefunden. Und wenn du die gefunden hast, das hast du dir wahrscheinlich gedacht, schicke ich dem jetzt Geld für so eine Reservierung. Das war halt damals. Und so hattest du einen deutschen Partner, weißt du, der gesagt, pass auf, ich habe das gesehen, ich kenne das, da kannst du hinfahren, buch das über uns, ohne Probleme, wenn irgendwas ist, stehen wir gerade. Und deshalb war wirklich er sehr erfolgreich.
Ja, vor allem, wenn man halt auch einen deutschen Ansprechpartner dort vor Ort hat, ne, der natürlich da auch wie dich dahin geht und da wirklich durch die Apartments durchgeht und sich das alles vor Ort anguckt und sagt, das ist gut, das ist schlecht, hier kann ich dahinter stehen, so nach dem Motto, und wir kümmern uns drum. Und das ist natürlich auch wieder was ganz anderes, ne? Also das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich jetzt so daran denke, es gibt ja immer mehr Taucher, die wirklich nach Curaçao gehen. Wir hatten hier tatsächlich auch schon mal ein, zwei Folgen über Curaçao in Bezug zum Tauchen. Also das scheint ja wirklich ein sehr beliebtes Reiseziel zu sein. Hat sich da, ich sag mal, in den letzten Jahren irgendwie was, ich sag mal, stark verändert, gerade für Taucher oder für Urlauber?
Also sagen wir, gehen wir erstmal auf die Urlauber ein. Also wenn du sagst, ich meine, das sind jetzt ja fast 20 Jahre, ne? Also wenn wir jetzt von damals reden, ja, natürlich ist Curaçao touristischer geworden. Wie gesagt, damals gab es fünf große Hotels und was weiß ich, 10 kleine Apartments und Airbnb war gerade auch in den Anfangsstadien. Natürlich ist Curaçao touristischer geworden. Vor allem, muss ich leider sagen, im letzten Jahr war extrem, extrem viel los, weil ich glaube, Curaçao hat gerade auch so einen Hype. Also wir haben halt Flüge nach Brasilien, ganz Südamerika. Also du merkst da, dass so ein bisschen Shift ist auch. Oder Amerikaner waren halt früher auch weniger da. Ja, die Amerikaner sind jetzt sehr präsent. Und ich befürchte, dass es jetzt natürlich nach dieser Weltmeisterschaft nochmal so ein bisschen Hype gibt. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen auf der Insel, dass das im Rahmen bleibt, dass das nicht, ja, das. Aber es hat sich schon viel weiterentwickelt natürlich. Und für die Taucher würde ich sagen, denke ich nicht, weil was ja Curaçao ausmacht, warum vor allem die deutschen Taucher auch nach Curaçao kommen, ist diese wahnsinnige Freiheit. Ja, du tauchst ja vom Land weg. Wir haben ja da, weiß ich nicht, wie viele, 45 Tauchplätze. Du fährst ja an den Strand hin. Es ist ja immer flacher Einstieg. Was die Taucher immer sagen, die Sichtweite ist Wahnsinn, über 30 Meter. Es ist fast ich sag mal, gar keine Strömung. Das Wasser ist warm und du schwimmst halt dann raus bis zur Riffkante und das Riff fällt dann 45 Grad ab und dann kannst du rechts rumtauchen oder links rumtauchen. Du kannst eigentlich an einem Strand zwei Tauchgänge machen. Und wenn du keine Lust hast, packst deine Sachen zusammen und fährst an den nächsten Strand, ja? Oder wenn du sagst, du, heute habe ich überhaupt keine Lust mehr, dann fährst dein Zeug zurück, hängst dein Zeug in deine Sachen in die Tauchschule und fährst in die Stadt. Oder aber du sagst, nö, heute um 5 Uhr in der Früh macht man Early Morning Dive. Oder es gibt auch viele Nachttauchgänge, weil du einfach 24 Stunden, du hast Zugang. Bei den meisten Tauchschulen hast du einfach Zugang 24 Stunden lang und du tauchst, wann du tauchen möchtest. Und ich glaube, das macht es halt am meisten aus, dass die Leute sagen, wir haben einfach hier die Freiheit, dahin zu fahren und dahin zu tauchen, wo wir wollen. Es gibt natürlich auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, ja. Und das glaube ich auch, ist es natürlich auch ein super Platz, um tauchen zu lernen, muss man jetzt auch mal sagen, ja, mit den Voraussetzungen. Und ich denke, da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Natürlich, glaube ich, leidet das Riff immer, je mehr Leute kommen oder auch wegen der Umwelt, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, sonst ist es immer noch so, wie es früher war.
Ja, da sprichst du natürlich was an, vor allem auch wenn zu viele Touristen da sind auf so einer kleinen Insel, das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen schwierig. Aber da natürlich auch immer so den Appell an alle, vor allem wenn ihr auch tauchen geht, passt einfach aufs Riff auf, passt auf eure Umgebung auf. Das ist Schaut einfach, dass unsere Natur erhalten bleibt und vor allem für die ganzen Touristen, so nehmt euren Müll mit und so weiter. Aber ich glaube, das brauchen wir hier eigentlich nicht ausführen, aber ich will es trotzdem gesagt haben. Was meinst du denn, was macht Curaçao vor allem auch so besonders unter Wasser?
Und dann ist halt diese Artenvielfalt am Riff, viele, viele kleine Fische. Also jemand, der jetzt Großfisch oder so sucht oder darauf aus ist, ist auf Curaçao falsch. Und ja, ich glaube, das ist es. Es gibt zum Beispiel Doppelriff bei Porto Marie, das ist sehr beliebt. Es gibt auch so einen Mushroom Forest, der muss einzigartig sein. Und wie gesagt, selbst dahin kann man. Also meistens fährt man da zwar mein Boot immer, aber kann man da auch jetzt, nicht immer das ganze Jahr lang, auch schon per Land hintauchen. Das ist zum Beispiel in unserer Tauchschule möglich mit dem Alice im Rancho El Sobrino. Der macht wirklich einen Landtauchgang. Sprich, springt man rein und schwimmt dann raus zum Mushroom Forest oder beziehungsweise nach, ich glaube, es ist Watamola, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube nach Watamola. Und es ist auch so, dass jetzt, wir haben auch so eine Nordküste, die war früher immer so ein bisschen gefährlich, wird jetzt auch schon für die, die schon öfters da waren, auch angeboten jetzt mittlerweile. Und wir haben auch einen super Rack, diese Superior Producer. Ich glaube, das ist auch ganz interessant für Taucher.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was meinst du, welche Orte oder Tauchplätze empfiehlst du, kriege ich gerade mal Erstbesuchern? Also, ich meine, es gibt ja immer viel zu sehen und meistens ist die Zeit viel zu kurz, um sich alles anzuschauen im Urlaub. Aber was hast du so vielleicht so ein paar Punkte, wo du sagst, ey, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr das erste Mal auf Curaçao seid?
Das Tugboot zum Beispiel, das ist in der Insel, weil das halt auch sehr, ich glaube, das kannst du sogar als Schnorchel angucken. Ja. Das liegt nicht sehr tief, ist auf alle Fälle schön anzusehen. Und was ich auch immer höre, ist dann eben bei uns da oben im Westen, ist dieses Alice in Wonderland am Playa Calki. Das muss auch sehr, sehr schön sein.
Was meinst du, warum sollte man sich heute entscheiden, mal auf Curaçao zu gehen? Es gibt ja so viele schöne Flecken auf der Welt, wo man in den Urlaub fliegen kann. Warum genau Curaçao?
Sich Curaçao halt schon, was Curaçao auch ausmacht, ist, du hast halt nicht so, wie soll ich das sagen, so eine Touristenmeile, ja? Sag mal, du bist halt da oder da in den All-Inclusive-Hotels. Nein, also Curaçao ist halt, die Hotels sind auf der ganzen Insel verteilt. Du kannst in der Stadt wohnen. Viele machen es jetzt so, dass die mit Curaçao 40 Kilometer fährst, also 65 Kilometer lang, aber es ist eigentlich, du fährst 40 Kilometer. Ich meine, das ist ja für uns Deutsche. Was soll das? Ja, aber es gibt mittlerweile Leute, die gehen halt ein paar Tage in der Stadt und dann kommen die ein paar Tage in den Westen. Aber was halt einfach ausmacht in der Stadt, du bist halt einfach, weil wir so viele verschiedene Nationalitäten auf der Insel haben, du bist jetzt nicht unbedingt gleich als Tourist erkennbar, ja? Du bewegst dich da frei, du bist eigentlich mittendrin im Leben. Es ist halt echt authentisch, muss man sagen, geblieben. Auch der Westen, Gott sei Dank, im Osten haben die jetzt viel gebaut, aber der Westen ist immer noch viel Natur, die Strände. So ein bisschen ursprünglich geblieben. Ich hoffe, das bleibt auch noch länger so. Und das macht Curaçao auch aus. Und was Curaçao auch noch ausmacht, ist das wahnsinnig glasklare Wasser. Muss ich echt sagen, weil ich bin auch viel unterwegs. Und das ist schon immer was selber, wenn ich dann mal wieder an den Strand gehe, ich sage, es ist einfach Wahnsinn, wenn das Wasser so glasklar und Gott sei Dank sauber ist. Ich glaube, das ist auch schon auch was den Touristen sehr gefällt.
Ja, das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Und vor allem, ich habe auch mal gehört, es ist alles, dadurch, dass die Insel relativ klein ist, es ist schön, es ist familiär und man hat, glaube ich, auch, dieses europäische, aber trotzdem dieses karibische, ne? Also das ist irgendwie so ein schönes Zusammenspiel.
Da hast du recht. Also wenn ich auch oft gefragt werde, warum ich da lebe, das ist schon so, dass es zum Beispiel, ich meine, wenn man viel unterwegs ist, wisst ihr wahrscheinlich auch, wir haben halt zum Beispiel Mülltonnen. Ich meine, das mag jetzt für jemanden, was mit Mülltonnen, aber wir haben eine Müllabfuhr, die kommt jede Woche und holt das ab. Wir haben gute Schulen, es ist jeder krankenversichert. Das sind halt diese europäischen, ja, wie soll ich sagen, Vorteile, die man halt immer noch auf der Insel hat. Die Einheimischen haben alle noch einen holländischen Pass. Und das ist halt was, wie gesagt, lebt man sich halt einfach besser. Und wenn du unser Krankenhaus siehst, ja, das ist niegelnagelneu. Wir haben hier Ärzte aus der ganzen Welt, auch natürlich viele Holländer im Praktikum. Es ist schon, glaube ich, auch in der Region eines der besten Krankenhäuser. Wir haben auch eine Kompressionskammer zum Beispiel, ja. Also da ist die medizinische Versorgung wahrscheinlich nicht so gut wie in Deutschland, einfach weil wir nicht so viele Leute haben und nicht alle Geräte, aber mit Sicherheit eine der besten in der ganzen Region. Und das ist ja wichtig, wenn du dich da entscheidest, da zu leben, dass das halt, und da hast du recht, ich meine, Wilhelmshaven ist ja auch sehr schnuckelig und sauber und bunt und die, überhaupt auch in den Wohngegenden, die Leute streichen ihre Häuser bunt. Ich meine, natürlich ist die Mülltrennung, gibt es bei uns nicht, ja. Es gibt auch kein Pfand und natürlich liegt da noch immer Sachen rum, wo man sagt, das könnte man noch verbessern, aber im Gegensatz zu anderen Gebieten ist auch das besser als auf in anderen touristischen Gebieten.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Letzte Frage: Was versteht man erst, wenn man mal auf Curaçao war?
Ach, das ist schwierig für mich zu beurteilen, weißt du, weil ich ja schon lange da lebe. Für mich ist es eigentlich schon das Lebensgefühl. Also ich bin ja auch ausgewandert, also nicht einfach nur so, sondern weil ich halt dieses Strikte und diese Regeln und immer, ach, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Ich meine, die Leute, es gibt mit Sicherheit freundlichere Menschen, sagen, lassen wir mal so sagen. Die Mexikaner sind zum Beispiel sehr freundlich, gehen auf die Touristen zu. Der Curaçao ist das eher nicht, aber wenn du dann schon mal so ein nettes Bondia oder, also, aber auf alle Fälle sind die hilfsbereit, ja, hilfsbereit. Es geht beim Autofahren schon los. Ich meine, die lassen dich da immer reinfahren. Das ist überhaupt kein Stress. Weißt du, musst du dich nicht ärgern oder, ich meine, ich ärgere mich ja eh nicht, aber wenn ich dann in Deutschland wieder mit dem Auto fahre, denke ich mir oft, mein Gott, wie man sich so aufregen kann, ja. Also
Ja.
hilfsbereit, die Freundlichkeit. Es ist halt auch so, der Nachbar spielt abends Musik, der andere hat eine Party, es regt sich keiner auf, es ist alles gut. Es, wenn man es heute nicht macht, macht man es morgen. Ich meine, es ist natürlich manchmal auch nachteilig, speziell wenn man halt auch ein Geschäft leitet, so wie ich jetzt zum Beispiel das Hotel Rancho Sobrino oder ich bin auch eine Hochzeitsplanerin. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich nur kleine Hochzeiten. Ich mache alles selbst, weil ich mich halt ungern an so einem Tag, kannst du dir vorstellen, mich nicht gerne auf andere Leute verlassen will, ja.
Ja.
Weil wenn dann das nicht klappt, du kannst, das ist ja der Hochzeitstag, einer der wichtigsten Tage im Leben. Und das ist natürlich ein bisschen ein Nachteil, aber man kann sich auch, wie gesagt, mit dem arrangieren, indem man sich eben gute Partner sucht, gibt es auch, oder halt vieles einfach selbst macht.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, du hast es nicht bereut, ausgewandert zu sein, oder?
Nein, habe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ganz gerne in Bayern, also verstehe mich nicht falsch. Ich liebe Bayern, es ist auch meine Heimat. Ich meine, es ist auch meine Familie und viele, viele gute Freunde. Aber ich bin dann auch einfach wieder gerne zu Hause, vor allem im Winter natürlich, ne? Kannst du ja bestimmt nachvollziehen.
Ja. Ja, absolut. Wie kalt ist es im Winter ungefähr? Oder wie warm,
Also
besser
ich glaube,
gesagt?
das Kälteste ist 24 Grad, so im Dezember, Ende Dezember. Ich meine, wenn
Mhm.
da ein bisschen der Wind geht, kannst du vielleicht gefühlt mal 22 sein, dann kann es sein, dass du mal was Langärmliches anziehen musst, wenn du am Meer Abend isst, zu Abend ist. Aber ansonsten, wenn man nach Curaçao in Urlaub fliegt, bitte, ihr braucht weder lange Hosen noch Socken, das ganze Jahr über nicht. Das kann man sich immer schlecht vorstellen, wenn man dann vor dem Kachelofen zu Hause sitzt und den Flug bucht. Aber es ist so, viele von meinen Freunden, die kommen und sagen, ach Gott, ich hatte viel zu viel Klamotten dabei. So ist es.
Ja, auf jeden Fall. Nee, da bist du ja bei mir eher an der richtigen Adresse. Also ich liebe es ja eh auch im Winter, beziehungsweise ich wohne ja eh nicht mehr in Deutschland, aber auch in Dubai ist es mir tatsächlich im Winter zu kalt mittlerweile, deswegen gehe ich nach Thailand. Also von dem her. Ich mag es sehr warm und ich mag es einfach auch gerne an Weihnachten mit einem schönen Sangria oder was auch immer, gerne im Strand, am Strand zu sitzen, im Sand und mir schöne Sonnenuntergänge anzugucken. Deswegen, falls ihr da draußen sagt, ey, diese Folge war richtig inspirierend von der lieben Bianca, ich möchte jetzt auch unbedingt mal nach Curaçao, dann haben wir natürlich was für euch. Und zwar ist wie immer alles in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes, falls du das Ganze hier auf Spotify streamst, dann natürlich hier alles verlinkt. Dann selbst bist du mit einem Link direkt dort und kannst dich einfach mal ein bisschen umgucken, ein bisschen Inspiration holen. Natürlich sind Biancas Links auch alle mit dabei. Vielleicht habt ihr mal eine Hochzeit, die ihr gerne auf Curaçao planen möchtet. Alles ist möglich und dann könnt ihr einfach mal da stöbern, vorbeigucken und die Bianca kontaktieren. Bianca, es war mir ein Fest, heute mit dir zu sprechen. Trotz der Zeitverschiebung, vielen Dank für deine Zeit da auch nochmal. Und ich freue mich, wenn du nochmal irgendwann in den Tauchtalk kommst.
Ja, ich mich auch, Caro, wirklich sehr schön und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Was ich vielleicht auch noch sagen wollte, was ganz in ist, gerade bei den Deutschen, ist Eheversprechen erneuern. Das machen wir nämlich als Einzige auf Deutsch. Also wenn jemand da irgendwie noch Bedarf dran hat oder auch mal sagt, das sind eher die Frauen, die das dann gerne machen wollen, gerne an mich wenden. Wir machen das wirklich mit totaler Liebe auf jedes Paar ausgerichtet. Macht total Spaß, solche Zeremonien auf Curaçao am Strand durchzuführen.
Also ihr habt's gehört, ruft eure Männer, ihr könnt auf jeden Fall nach Curaçao fliegen, erneutes Eheversprechen machen, im Sand, wirklich mit einer wahnsinnigen Skyline und dann einfach mal am Strand ein neues Eheversprechen. Ja, sag.
Weißt du, was sogar noch, was wir auch schon gemacht haben, unter Wasser. Unter
Oh,
Wasser.
unter Wasser, das
Hatten
ist
wir auch schon,
natürlich
ja.
was. Kann
Mit
ich da
Tafeln
irgendwas
halt.
sehen? Hast du da irgendwo Fotos oder sowas auf irgendeiner Website?
Ja, muss ich mal gucken. Muss ich da gucken, muss ich mal gucken. Habe ich doch. Ich hatte nicht viele Paare, aber ein, zwei hatte ich schon, die das gemacht haben. Es hat natürlich mit der Kommunikation etwas, wisst ihr ja, ne? Also
Ja.
das geht dann halt über Tafeln. Ah, ich mache das, ja genau, also das war auch schon, ist schon sehr witzig gewesen. Kann ich dir noch Fotos zukommen lassen?
Ja, bitte, unbedingt, unbedingt. Und vielleicht auch noch auf der Website einbinden oder so. Wir gucken eh, dass wir hier, wie gesagt, von dir alle Links unten drunter packen. Und dann könnt ihr einfach mal schauen, wie so ein Eheversprechen über und unter Wasser auf Curaçao aussieht. Bianca,
Genau.
herzlichen Dank.
Gerne, aber wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut und vielleicht sprechen wir ja nochmal.